Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns über hitzebedingte Gesundheitsstörungen in der Hausarztpraxis unterhalten. Denn sommerliche Hitzewellen werden ja immer häufiger und bergen viele Risiken für die Gesundheit. Von Flüssigkeitsmangel und Kreislaufproblemen bis zu Hitzeerschöpfung mit Schwindel und Kopfschmerzen. Ich denke, wir werden alle lernen müssen, damit umzugehen. An was speziell sollte man in der Hausarztpraxis denn überhaupt denken? Dazu habe ich zwei Expertinnen heute hier zu Gast, nämlich auf der einen Seite Frau Christine Engeleit. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und Frau Tina Tatenhorst, sie ist Apothekerin bei der AOK Niedersachsen. Herzlich willkommen, die Damen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. In unseren Hausarztpraxen haben wir schon in den letzten Sommern gesundheitliche Probleme unserer Patienten erlebt. Besonders Senioren, Kleinkinder und auch Betroffene von verschiedenen chronischen Erkrankungen leiden unter den hohen Temperaturen. Nach den Angaben des Robert-Koch-Institutes kommt es in heißen Sommern zu einer signifikanten Erhöhung hitzebedingter Sterbefälle. Ich habe mal ein paar Daten mitgebracht. Also 2022, dem viertwärmsten Sommer seit Wetteraufzeichnungen, gab es in Deutschland etwa 8000 hitzebedingte Todesfälle. Wenn man mal so sieht, im Straßenverkehr gab es im Jahr 2022 circa 2800 Tote. Also ist doch eine sehr hohe Zahl.
Ja, und auch ein sehr, sehr interessantes Verhältnis. Und ich glaube, wir werden zunehmend mehr sensibilisiert auch für dieses Thema, oder wir sollten zumindest dafür sensibilisiert sein. Und die Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, was gibt es da denn explizit zu beachten? Was ist denn ursächlich für diese hohe Sterberate?
Ja, häufig sind es wirklich so eine akute Verschlechterung einer chronischen Grunderkrankung. Deshalb ist die Mortalität bei über 75-Jährigen auch deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Da wir Menschen ja unsere Kernkörpertemperatur möglichst konstant halten wollen, haben wir gewisse Adaptionsmechanismen, wenn es draußen extrem warm wird. Also Sie kennen das alle, wir schwitzen und durch dieses Schwitzen wird Wasser verdunstet. Und der Körper versucht, sich darüber abzukühlen. Ein weiterer Regelmechanismus ist die Weitstellung der Gefäße. Das erfolgt durch eine vermehrte Durchblutung in den Extremitäten und die Haut versucht darüber auch Wärme abzugeben. Über die Lunge kann man auch Wärme abgeben durch Hecheln. Das kennt man sogar mehr aus der Tierwelt, von den Hunden. Genau, diese Mechanismen, die wir haben, bewirken aber darüber auch einen Abfall des Blutdrucks durch diese Weitstellung. Und es kommt darauf auch eine reaktive Zunahme der Herzfrequenz. Durch die Verdunstung über die Haut entsteht ein gewisser Flüssigkeitsmangel. Auch dieser lässt den Blutdruck sinken. Und deswegen sind gerade Patientinnen mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems gefährdet. Bei Mangel an Flüssigkeit und niedrigem Blutdruck kann es auch zu einer sogenannten Synkope kommen, zu einer kurzen Ohnmacht. Patienten haben dann eine Sturzneigung, können sich darüber verletzen. Für Patienten mit vorbestehenden Durchblutungsstörungen am Herzen, einer sogenannten koronaren Herzkrankheit, kann diese reflektorische Zunahme der Herzfrequenz zu einer vermehrten Herzarbeit kommen und dadurch kommt es wiederum zu einer Verschlechterung der schon schlechten Durchblutung und die Patienten haben so sogenannte pektanginöse Beschwerden. Aber auch eine andere Gruppe Patienten mit einer chronischen Herzinsuffizienz, die eh schon häufig so dicke Beine haben, Ödeme in den Beinen, neigen bei dieser Hitze auch noch zu einer weiteren Zunahme dieser Ödeme, die auch Probleme bereiten.
Mhm. Frau Engeleit, können Sie das, was Sie gerade ausgeführt haben, vielleicht durch ein Beispiel noch ein bisschen anreichern?
Genau, also ich habe schon länger Patientinnen bei mir in der Praxis. Ich habe gerade so einen Patienten vor Augen, der schon seit einigen Jahren zu mir sagte, Frau Engeleit, also im Sommer ist mein Blutdruck immer viel zu niedrig unter dieser Blutdruckmedikation. Und wir haben ja zum Glück diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan, wo auch hinten so eine Zeile mit Bemerkungen ist, Und da haben wir jetzt reingeschrieben, sobald er, wenn er morgens seinen Blutdruck misst und der sehr niedrig ist aufgrund der Wärme, dass er seine Medikation, seine antihypertensive Medikation dementsprechend anpassen kann, so dass er auch selber ein bisschen weiß bei Hitze, wenn es mir schlechter geht, was kann ich machen, und darüber können wir dann auch Komplikationen vermeiden.
Medikamente und der Medikationsplan, das ist natürlich ein spannendes Stichwort. Und damit kommen wir natürlich zu Frau Tatenhorst. Da wollen wir noch mal kurz hinschauen. Denn während Ratschläge zum richtigen Umgang mit der Hitze natürlich ganz weit verbreitet sind, wird eine Gefahr dabei ganz oft unterschätzt. Nämlich an den Medikamenten geht der heiße Sommer ebenfalls nicht spurlos vorbei. Und was viele nicht wissen, sie beeinträchtigt auch Medikamente und kann zu verstärkten Nebenwirkungen führen. Und da wird uns jetzt Frau Tatenhorst noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, danke, Herr Ehn. Ja, grundsätzlich gilt für Medikamente natürlich, sie sollten kühl, aber auch nicht zu kühl gelagert werden, denn sowohl heiße als auch frostige Temperaturen können die Wirksamkeit verändern. Zudem sollten Medikamente natürlich dunkel und trocken gelagert werden. Also Arzneimittel reagieren unterschiedlich auf hohe Temperaturen und Hitzeschäden sieht man den Medikamenten nicht an. Besonders empfindlich sind Medikamente mit flüssiger oder weicher Konsistenz, wie zum Beispiel Zäpfchen, Salben, Säfte oder auch die Cremes, aber auch die Wirkstoffpflaster und Sprays. Widerstandsfähiger gegen die heißen Temperaturen sind Tabletten und Dragees, aber auch sie sollten natürlich nicht dauerhaft über 25 Grad gelagert werden. Frau Engeleit sprach eben von Patienten mit Bluthochdruck. Hier ist zum einen zu beachten, dass einige Medikamente wie die ACE-Hämmer zum Beispiel oder die Angiotensin-2-Rezeptorantagonisten, die Sartane, das Durstgefühl auch zusätzlich noch verringern. Hierauf sollten die Patienten und beziehungsweise die Patientinnen hingewiesen werden. Beta-Blocker zum Beispiel verringern die Herzleistung. Die Antihypertensiva und Vasodilatoren senken den Blutdruck bei Hitze natürlich dann noch stärker. Bei den Diuretika und Abführmitteln kann es zur Dehydratation oder auch zur Elektrolytstörung kommen. Also sollten die Medikamentendosis den heißen Sommermonaten angepasst werden.
Und wenn ich jetzt als Arzt oder Ärztin dann noch Unterstützung suche, gibt es da einen Tipp, wo man fündig werden könnte?
Ja, da kann ich es wirklich auch gut nennen. Zum Beispiel die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG, hat 2019 ein Dokument mit Hintergrundinformationen für Ärzte dazu veröffentlicht. Darin warnt sie die Mediziner vor Nebenwirkungen, die bei einer Hitzewelle besonders Probleme bereiten können. Und sie listet auch die Medikamente direkt auf, die bei Hitze besonders gefährdet sind und aus diesem Grund hinsichtlich einer Dosisanpassung sorgfältig beobachtet werden sollten. Noch ein Tipp: auf den Seiten des Universitätsklinikums Heidelberg unter dosing.de finden Sie eine sogenannte Hitzeliste oder eine Hitzetabelle. Dort sind auch spezielle Wirkstoffe mit potenziellen Risiken gelistet und auch dazu deren konkreten Maßnahmen zur Risikominimierung stehen gleich dabei. Das bietet so eine gute Orientierung und wie immer nennen wir Ihnen die oder geben wir Ihnen die Verlinkungen in unseren Shownotes dann mit auf den Weg.
Ja, hier möchte ich auch noch mal erwähnen, vom Deutschen Hausärzteverband ist auch ein Hitzemanual erstellt worden. Auch das können Sie unten im Link finden. Das ist sehr schön. Da gibt es noch mal Informationen sowohl für die Ärzte wie auch für die Patienten. Und es gibt auch Checklisten, anhand derer man vulnerable Gruppen erkennen kann. Auch da sind Medikamente nochmal genannt. Und auch so ein bisschen für den Praxisalltag gibt es Beschreibungen, wie man seinen Praxisalltag bei starker Hitze vielleicht umgestaltet.
Wunderbar. Vielen Dank erstmal für den Moment. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den chronischen Erkrankungen. Frau Engeleit, was für weitere Erkrankungen, über die wir schon hatten, hinaus müssen wir bei hitzebedingten Gesundheitsstörungen denn hier noch nennen? Welche müssen wir noch berücksichtigen?
Genau. Es gibt auch weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel der Lunge. Der ist auch bei starker Hitze, steigen die Ozonwerte an, die belasten auch nochmal PatientInnen mit Erkrankungen der Lunge. Natürlich bei Niereninsuffizienz muss man schauen, auf eine ausreichende Trinkmenge achten. Oder auch bei Diabetes mellitus. Diabetiker, gerade die, die insulinpflichtig sind, Insulinspritzen müssen aufpassen. Wenn es sehr warm ist, ihre Haut gut durchblutet ist, kann es gut sein, dass das Insulin schneller resorbiert wird und deswegen auch schneller wirkt.
Ja, hier ist eine Dosisanpassung wegen des raschen Anflutens erforderlich. Und beim Insulin und in Insulinanaloga müssen wir auch auf die korrekte Lagerung des Insulins hinweisen. Das Insulin darf nach erstmaligem Gebrauch nicht über 25 Grad gelagert werden. Und der Inhalt sollte natürlich vor Licht geschützt aufbewahrt werden. Kurz erwähnen möchte ich auch hier noch die Medikamente mit dem Antimuskarin-Effekt, zum Beispiel durch verringertes Schwitzen die Körpertemperatur steigern. Zu nennen sind hier das Amitriptylin oder auch das Chlorpromazin. Diese sollten zunächst vermieden werden, aber nicht akut absetzen, sondern bitte ausschleichen. Durch Sedierung von den Z-Substanzen kann die Wahrnehmung zur Hitzeerschöpfung reduziert sein. Das sollte bedacht werden, dass man hier vorsichtig therapiert. Hinzu kommt, dass die Hitze bei manchen Medikamenten zu Überdosierung führt, indem sie entweder durch Dehydratation die Arzneistoffkonzentration im Körper erhöht, wie zum Beispiel bei dem Lithium, oder aber verstärkt Wirkstoffe freigesetzt werden, wie zum Beispiel bei den Fentanylpflastern.
Okay, vielen Dank dafür. Das sind ja eine ganze Menge Hinweise, die ich jetzt bekommen habe. Und ich versuche das mal für mich zusammenzufassen. Also, dass Patienten, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, die Dosis bei großer Hitze eventuell anpassen sollten, doch bitte auf gar keinen Fall über Alleingang, sondern natürlich in Absprache mit dem Arzt und im Rahmen natürlich einer regelmäßigen Kontrolle eben auch von Blutdruck, Puls und Blutzucker. Und jetzt hatten wir verstärkt die älteren Patientinnen und Patienten im Blick. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was sollten wir auch bei jungen Menschen beachten?
Ja, auch hier müssen wir aufpassen. Sie können auch betroffen sein. Deshalb ist die Aufklärung in der Hausarztpraxis bezüglich Präventionsmaßnahmen sehr wichtig. Es braucht allgemeine Beratung zum Schutz vor Hitze, dass man ausreichend trinkt und keine starke körperliche Aktivität, vor allen Dingen zu der Mittagszeit, durchführt. Gerade junge Sportler können sonst Muskelkrämpfe durch Elektrolytverschiebungen erleiden oder sogar bis hin zu einem Hitzekollaps. Deswegen, wenn Aktivität, wirklich in den frühen Morgenstunden oder eher in den späten Abendstunden. Durch die Sonneneinstrahlung und das vermehrte Schwitzen können auch Hauterkrankungen gefördert werden, wie Allergien oder auch Hitzepickel, sehen wir auch öfter in der Praxis. Außerdem muss natürlich auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden, weil bei Sonnenbrand kann es nachfolgend zu einer Entwicklung von Hautkrebs kommen. Auch hier muss man jedenfalls Medikation überwachen, gucken und aufklären. Das ist sehr wichtig.
Genau. Herr Ehn, Sie sprachen gerade von jüngeren Menschen. Ich gehe nochmal zu den besonders kleinen Kindern und Babys. Diese sollten natürlich am besten die Mittagssonne meiden. Und wenn, gibt es hier auch gute Hautschutzpräparate. Und oder man schützt mit Kleidung oder Hut und sowas in der Mittagssonne, ne?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin selber Vater einer Tochter und das ist uns ein großes Anliegen, dass da der Hitzeschutz immer gegeben ist. Und ich glaube, so insgesamt nähern wir uns ja auch immer mehr mediterranen Vorbildern an, aufgrund der klimatischen Entwicklung. Frau Engeleit, ich komme nochmal zu Ihnen. Wollen Sie nochmal zusammengefasst jetzt nochmal ein paar Tipps für die Hausarztpraxis geben, wo vielleicht nochmal alles mit drin ist?
Ja, sehr gerne. Genau, also wir haben hier so ein bisschen zusammenfassend auch festgestellt, wir müssen den Patienten stärken und informieren. Die Betroffenen müssen auch ihren Körper selber gründlich beobachten, auf Symptome achten und gefährlichen Situationen vorbeugen. Das können sie auch, indem sie zum Beispiel zu Hause regelmäßig den Blutdruck messen oder sich bei etwaigen Fragen jederzeit auch in der Hausarztpraxis vorstellen. Tipps für die Praxis sind auch hier zum Beispiel hitzesensible Menschen eher früh morgens einzubestellen, dass die Patientinnen nicht mittags im Wartezimmer sitzen und in der Mittagssonne heimgehen müssen. Genau, aber auch die allgemeinen Tipps, die kann man nicht oft genug sagen, achten Sie auf Ihre Mitmenschen und überhaupt ausreichend trinken ist wichtig. Wobei man immer mit dem Arzt absprechen muss, gerade bei Herzinsuffizienz, bei Erkrankungen, wo es eine Trinkmengenbeschränkung gibt, wie viel ist erlaubt. Außerdem körperliche Anstrengungen hatten wir schon erwähnt in den Mittagsstunden. Meinen, wie Sie schon sagen, demnächst lieber mittags die Sieste halten wie im Süden und leichte frische Kost essen. Gut geeignet sind hier Suppen, Salate oder auch wasserreiches Obst und Gemüse. Noch ein wichtiger Hinweis aus dem Dokument, was Frau Tatenhorst schon erwähnt hat von Klug, ist, achten Sie wirklich auf Familienmitglieder, auf Freunde und auf ältere Nachbarn, die einen Großteil ihrer Zeit alleine verbringen. An heißen Tagen benötigen diese Personen Schutz und möglicherweise Unterstützung. Und wenn Sie jemanden kennen, der gefährdet ist, helfen Sie ihm, Rat und Unterstützung zu erhalten.
Wunderbar. Erstmal vielen Dank an Sie beide. Wie immer haben wir sehr interessante Hinweise jetzt speziell für die heiße Zeit im Jahr zu hören bekommen. Und die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Also wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback für uns? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut.